Auf ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. In Zeiten von Corona sind unsere Türen notgedrungen zu. Und daher kommen wir zu Ihnen nach Hause. Mit einem Podcast, bei dem Sie unsere Akademiemitglieder hören. Herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen über aktuelle Forschungsprojekte und darüber, wie sich der Forschungsalltag in Zeiten von Corona verändert hat. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich treffe im Wechsel mit Ann-Christine Bohley, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder. Von Homeoffice zu Homeoffice. Heute treffe ich die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin sowie Professorin für die Kulturgeschichte des europäischen Kunsterbes des 18. bis 20. Jahrhunderts am Collège de France. Ihre Forschung hat zahlreiche Preise erhalten. Unter anderem hat sie 2016 den renommierten Leibniz-Preis der DFG erhalten. Bénédicte Savoys Forschungen kreisen um das Thema der räumlichen Verlagerung von Kulturgütern. Schon in ihrer Dissertation ging es um Kunstraub, nämlich um französischen Kunstraub in Deutschland um 1800. Savoy interessiert sich dafür, unter welchen Bedingungen Kulturgüter in andere Länder gelangen und welche Folgen die Trennung von Kulturgütern für Gesellschaften hat. Große Aufmerksamkeit erlangte eine Studie, die sie gemeinsam mit dem senegalesischen Wissenschaftler Felwine Sarr im Auftrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron anfertigte. In dieser Studie ging es ganz konkret um die Möglichkeit der Restitution, also der Rückgabe von Kulturgütern durch französische Museen an afrikanische Länder. Und unter anderem über diese Studie sprechen wir auch heute. Ja, ich freue mich jetzt sehr, dass ich Bénédicte Savoy in ihrem Arbeitszimmer quasi treffen darf. Ich sitze in Mainz, Sie in Ihrem guten Mittag, Frau Savoy.
Guten Tag.
Die erste Frage, die wir in diesem Podcast immer stellen, ist eine, bei der ich zumindest hoffe, dass die Wissenschaftlerin Spaß macht, nämlich die Frage, woran forschen Sie ganz aktuell?
Ja, ich forsche ganz aktuell. Es ist keine richtige Forschung, sondern ich gebe einer Forschung, die stattgefunden hat, eine Form. Die Forschung kann momentan nicht stattfinden, wie wir alle wissen. Die Archive sind geschlossen. Das Material, was ich bräuchte, steht noch nicht digital zur Verfügung. Die Bibliotheken sind geschlossen. Das heißt, ich gebe jetzt gesammelten Materials eine Form. Und es geht um Afrika und um die Afrikas im Plural eigentlich in unseren Museen. Und unsere meint jetzt hier nicht nur die Berliner Museen, sondern die Museen Europas. Die Frage, die dahinter steckt, ist, wie sind afrikanische Objekte mit vielen Anführungszeichen, denn für manche sind diese Objekte eigentlich Subjekte. Also wie sind diese Wesen oder materielle Kulturen zu uns gekommen? Wann, durch welche Hände? Um welchen Preis und mit welchen Folgen? Das ist das Thema.
Wenn Sie sagen, das, was Sie dort behandeln, sind für manche Subjekte, können Sie das noch ein bisschen ausführen? Was meinen Sie damit?
Die unglaubliche Vielfalt von Objekten afrikanischen Ursprungs, die in den Sammlungen Europas sich befinden, ist kaum zu fassen. Es geht von Waffen über Körbe, Hüte, Textilien, kleine Statuen etc. Und in dieser ganz großen Vielfalt von Objekten kann man feine Typologien machen und man kommt zu mehreren Gruppen von Objekten in Anführungszeichen, die eine Funktion gehabt haben, die nicht nur eine Funktion des Tragens, des Musizierens, des Tötens, wenn es um eine Waffe geht, sondern sie haben diese Objekte oft auch eine soziale Funktion. Sie machen etwas mit ihrer Umgebung. Es muss keine magische Statuette sein. Es können auch ganz einfache Gegenstände, zum Beispiel die für dynastische Vorgänge, also wenn ein traditioneller König gekrönt wird, braucht er bestimmte Gegenstände. Für uns sehen sie aus wie ein Topf, oder ein Stab oder ich weiß nicht was. Und ohne diese Gegenstände kann diese bestimmte soziale Handlung oder politische Handlung nicht stattfinden. Und ich denke gerade ganz konkret an ein Beispiel, das ist verbunden mit der allerersten Restitutionsforderung, die ich in einem Archiv finden konnte aus den 1930er Jahren. Da erklärt ein alter Mann aus Angola in portugiesischer Sprache, dass bestimmte Gegenstände, die ein Missionar im Heiligen Wald weggenommen hat, keine Fetische sind, wie dieser Missionar behauptet, sondern eben eine Krone und überhaupt die Instrumente, die der König braucht, um gekrönt zu werden, also der Nächste, falls der Aktuelle stirbt. Und in diesem Brief wird sehr deutlich dargestellt, dass die Wegnahme dieser Objekte das politische Gleichgewicht in dieser Region oder in diesem Königtum völlig durcheinander bringt. Denn wenn die Objekte nicht da sind, die man schon seit Jahrhunderten benutzt, kann der König nicht gekrönt werden. Und was passiert dann? Und genau, also deswegen sind es Objekte, die etwas mit der Gesellschaft, in der sie sich befinden oder von der sie erzeugt worden sind, sie machen etwas. Man spricht auch von einer Agency, also von einer Tatkraft von Objekten wie von Menschen.
Wie ist diese Restitutionsforderung ausgegangen? Können Sie was dazu sagen? Sagen die Archive was dazu? Gab es überhaupt eine Antwort?
Die Archive sagen nichts, aber die digitale Sammlung des Musée du Quai Branly in Paris, dort befinden sich diese Objekte, Subjekte, Krönungsobjekte, sagt uns, dass diese Gegenstände in Paris geblieben sind. Eine Antwort gab es höchstwahrscheinlich nicht, aber immerhin ist der Brief übersetzt worden. Also er ist auf einem Schülerheft, also auf einem karierten Heft geschrieben worden, sorgfältig auf Portugiesisch, wahrscheinlich diktiert worden von diesem Forderer, von demjenigen, der das haben will. Und darunter ist eine Übersetzung auf Französisch zu finden.
Paris ist ja ein gutes Stichwort insofern, als dass Sie Macron beraten haben. Und da geht es ja auch um Restitution. Können Sie das ein bisschen ausführen, um was es in dieser Studie ging und welche Effekte das vielleicht auch schon hatte?
Ja, ich kann in zweierlei Weisen antworten. Die erste Antwort wäre, weil wir jetzt oder weil Sie mich fragten, warum oder worüber ich forsche. Ich kann sagen, dass das, was ich jetzt erforsche, 2 Jahre nach diesem Auftrag von Emmanuel Macron ausgelöst wurde von dem Auftrag. Und das ist eine Forschung, die sozusagen politisch begonnen hat und zu einer historischen Auseinandersetzung mit der Geschichte von Sammlungen geworden ist. Das ist jetzt der kleine Teil der Antwort. Der große Teil der Antwort oder Ihrer Frage ist, was ist aus diesem Elan geworden, aus dieser Initiative von Emmanuel Macron. Ganz am Ende des Jahres 2017 hat er angekündigt, dass er sich wünscht oder er formuliert das immer etwas martialischer. Er will, dass innerhalb von 5 Jahren die Bedingungen für die Rückgaben von Gegenständen Bedingungen sollen geschaffen werden dafür. Und er hat uns, Felwine Sarr, einem Professor für Ökonomie aus der Uni Gaston Berger in Saint-Louis in Senegal und mich, er hat uns beauftragt zu überlegen, wie man diese Rückforderungen organisieren könnte oder was man machen müsste dafür. Darüber haben wir einen Bericht geschrieben, den haben wir ein Jahr später etwa abgegeben, also Ende des Jahres 2018. Und jetzt haben wir Anfang 2020 und für manche ist wenig passiert. Das kann man so sehen. Wir haben aber den Eindruck, dass sehr, sehr viel passiert ist und zwar in einem Bereich, der primär und wichtig ist, nämlich, dass man darüber spricht. Dass für alle in breiten gesellschaftlichen Schichten, für jeden Museumsbesucher deutlich wird, dass diese Objekte eben nicht irgendwann mit einem Hubschrauber geliefert worden sind, sondern eine sehr lange Geschichte haben, die oft eine Geschichte ist, die die auf jeden Fall mit der Kolonisation zu tun hat und in sehr vielen Fällen auch mit Gewalttaten, entweder physische Gewalt oder symbolische Gewalt.
Ja, gehen wir nochmal zurück zu Ihrer aktuellen Studie. Sie haben schon eben gesagt, dass in unheimlich vielen Museen in Europa afrikanische Artefakte sind. Jetzt ganz konkret bei der Studie, die Sie machen, in welche Archive gehen Sie, um welche Museen wird es gehen?
Es ist so, wenn man das in Zahlen sieht, dass es schwindelerregend ist. Vielleicht haben, ich sage vielleicht, weil diese Zahlen nicht sehr gefestigt sind und man sie auch mit Vorsicht benutzen soll, aber man geht davon aus, dass in Europa in öffentlichen Museen, allein in öffentlichen Museen, etwa 1 Million Objekte aus Afrika sich befinden. Paris zum Beispiel hat 69.000 Objekte aus Afrika, allein die Stadt Paris, Berlin hat 75.000. Also man sieht, es geht um sehr, sehr große Mengen von Objekten. Und mir geht es jetzt nicht konkret um bestimmte Häuser, sondern um die Tatsache, dass dieser Hunger oder diese große Dynamik der Aufnahme afrikanischer Objekte eine europäische Angelegenheit ist. Also es ist nicht nur in Deutschland, nicht nur in Großbritannien oder nicht nur in Frankreich passiert, sondern all diese Länder, die Kolonien hatten und auch welche, die keine Kolonien hatten, wie die Schweiz, diese europäischen Länder haben das materielle Erbe Afrikas an sich gezogen, mit Gewalt zum Teil oder unter historisch günstigen Umständen, günstig für die Europäer, könnte man euphemistisch sagen. Und das bewirkt, dass die Geografie des afrikanischen Erbes in der Welt eine europäische Geografie ist. Sie haben in Amerika gar nicht so viele afrikanische Sammlungen. Sie haben in Afrika auch kaum etwas Historisches, in Asien auch nicht. Alles, diese Millionenobjekt, ist in Europa konzentriert. Und mir geht es nicht darum, bestimmte Häuser einzeln zu mir anzuschauen, sondern die Vernetzung zwischen den Häusern und den afrikanischen Ländern, auch strukturelle Logiken, kann man zum Beispiel, ist eine Frage, kann man eine systematische Stringenz sehen zwischen dem räumlichen Raum, wo die europäischen Länder Kolonien hatten, und die Sammlungen. Einfacher gesagt, ist es so, dass die Objekte in französischen Sammlungen aus den französischen Kolonien vornehmlich kommen und die in deutschen Sammlungen vornehmlich aus den 4 afrikanischen Kolonien Deutschlands, Togo, also was heute Togo, Namibia, Kamerun und Tansania sind, etc. Und wenn man sich das anschaut oder wenn man sich diese Fragen stellt, ganz systematisch, stellt man fest, dass England aus seinen Kolonien Sammlungen hat, Frankreich aus seinen, etc., etc. Und es geht um einen ganzen Fragenkatalog, den ich so systematisch durch die Geschichte schiebe. Die Rolle der Missionare, gibt es einen Unterschied zwischen katholischen und evangelischen Missionare? Haben sie alle dasselbe gesammelt? Wie haben sich Länder, die keine Kolonien hatten, wie Schweden oder die Schweiz, bedient und ihre Sammlung konstruiert, etc.?
Das hört sich erstens nach unheimlich viel Arbeit an. Es hört sich aber auch nach Arbeit an, zu der Sie einerseits Archive brauchen, dass die zu haben, das haben Sie schon gesagt, im Moment, zu der Sie aber auch, Sie sind ja eine große Teamplayerin, also Sie arbeiten ja oft in Teams, zu der Sie auch andere Menschen unter Umständen brauchen. Können Sie sagen, wie sich die aktuelle Situation mit dem Coronavirus gerade konkret auf Ihre Arbeit auswirkt?
Die Situation mit dem Coronavirus hat eine sehr, sehr tiefe Auswirkung, würde ich sagen, auf unser Team. Natürlich strukturell, wir sehen uns nicht mehr, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Die Jüngeren, die Doktorandinnen und Doktoranden sind extrem verunsichert, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, in Archive und Bibliotheken zu gehen. Das heißt, für manche ist das extrem schwierig, am Anfang der Dissertation etwa schon etwas schreiben zu müssen, ohne das Material zu haben. Das ist das Strukturelle und das Praktische, aber es hat, glaube ich, eine viel tiefere Bedeutung, weil es mit uns als Menschen zu tun hat, mit der Gesellschaft, die wir gerade hatten, also in dieser extremen Mobilität, gerade in der Forschung, dass man an einem Tag in Paris, am nächsten Tag in London im Archiv sein kann und sehr kurzfristig wechselt und permanent alles zur Verfügung hat, und einer Situation, wo das nicht mehr so ist. Und die große Verunsicherung oder auch vielleicht Hoffnung ist die Frage des Danachs. Also was wird danach passieren, wenn wir aus dieser paralysierten Situation rauskommen, wird der alte Rhythmus, werden die alten Gewohnheiten wieder einkehren, die nicht alle gut waren, oder finden wir andere Wege, andere Modi, finden wir eine neue Ethik des Forschens, des Zusammenseins? Mich beschäftigt das sehr, vielleicht auch weil ich die Nachrichten aus Frankreich höre momentan, die viel erschreckender sind als die aus Deutschland, auch wenn man die italienischen und spanischen Nachrichten in den letzten Wochen gehört hat, merkt man, dass da sehr viel, sehr, sehr viel in Frage gestellt haben, nicht nur viele Menschenleben, sondern überhaupt das Funktionieren der Gesellschaft. In Deutschland sieht es noch sehr gut aus. In Amerika ist seit gestern, vorgestern die Lage auch und in Großbritannien auch extrem besorgniserregend geworden. Und mit mir macht es sehr, sehr viel. Also ich frage mich auch zum Teil, ob die alten Fragen, mit denen man sich mit Inbrunst beschäftigt hat, ob sie noch so wichtig bleiben werden oder ob man sie gleich angeht oder ob nicht andere Prioritäten plötzlich sich aufmachen werden. Wir werden sehen, aber einfach so zu tun, als wäre das nicht, es gelingt uns nicht, das wollen wir auch nicht. Und wir als Team, weil Sie das Team ansprachen, wir besprechen das auch. Also wir haben Möglichkeiten gefunden des darüber Sprechens, und das ist für die jüngeren Forscher, für den Nachwuchs extrem wichtig, ja auch Ängste und Sorgen mit Worten fassen zu können und zu hören, dass sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen.
Wir sind schon fast am Ende. Trotzdem noch eine letzte Frage. Haben Sie Kontakt zu afrikanischen Kollegen? Denn im Moment ist ja eine neue Situation da, die das erste Mal vielleicht in der Geschichte ist, nämlich dass Europäer quasi vom afrikanischen Kontinent ausgeschlossen werden oder die Einreise erschwert wird. Aber auch insgesamt würde mich einfach interessieren, wie nehmen die Kollegen vor Ort das da wahr?
Also die Kollegen im Plural weiß ich nicht, aber ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Zunächst ist es so, dass Afrika noch geschont ist, zum Teil, oder bis auf Südafrika, aber viele afrikanische Staaten sind noch nicht so heftig betroffen wie wir. Eine zweite Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass jedenfalls diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, eine große Zuversicht haben, dass in afrikanischen Ländern, wo eben schon die Erfahrung mit dem Ebola-Virus oder mit anderen Formen der Resilienz, also des Umgangs mit großen Krisen, erprobt worden sind, dass da jetzt schon gute Maßnahmen ergriffen worden sind. Ich habe zwar gehört, dass die Befürchtung da ist, und die teile ich auch, dass nach der Krise viele Finanzierungsmöglichkeiten, die unsere Vernetzung vorgesehen haben, also die ganzen Projekte, die in letzter Zeit den Austausch mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen fördern sollen, dass solche Formen der Förderung möglicherweise verschwinden werden zugunsten von medizinischen Studien, und dass der Kontakt, der jetzt im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren zunehmend möglich war und einfach war, dass so etwas danach wieder schwieriger wird. Diese Sorge habe ich gehört. Viele Veranstaltungen, die der Vernetzung dienten, wie die, nicht nur, aber auch wie die Biennale in Dakar, die Kunstbiennale, sind verschoben worden auf ungewisse Zeit, und das sind ja Momente, wo wir hoffen, dass die Beziehungen nicht zerreißen oder dass nicht die Europäer sich ab jetzt hauptsächlich mit sich selbst und ihren Gesichtsmasken, also mit ihrer Art der Maske, beschäftigen, und dass dadurch der Dialog schwieriger wird. Wir werden sehen. Aber wir werden auch alles tun, damit wir ein Tandem bleiben oder ja. Tandems.
Frau Savoy, ich danke mich sehr für dieses Gespräch und hoffe jetzt vor allen Dingen, dass auch erstmal Sie gesund bleiben und alles Gute für Ihr Team. Vielen Dank.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Das war unser dritter sehr nachdenklicher Podcast mit der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Wenn Sie sich über das Bellen im Hintergrund gewundert haben, das ist der nette Side-Effekt eines Gesprächs von einem Zuhause in ein anderes Zuhause, dass man zuweilen auch Hunde hört, die ihre Rechte fordern. Diesmal geht es aufgrund der anstehenden Feiertage erst nächste Woche weiter. Am nächsten Dienstag hören Sie meine Kollegin Ann-Christine Bohley im Gespräch mit dem Theologen Christoph Markschies. Eine besondere Freude auch deshalb, weil Christoph Markschies bekanntlich der designierte Präsident unserer Akademie ist. Mein Name ist Friederike Krippner. Ich freue mich sehr, wenn Sie dann wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe Ostern und vor allem bleiben Sie gesund.